Ja, Marius hatte mich irgendwie gefragt, ob ich hier mal predige, wenn er nicht da ist. Und ich habe einfach ja gesagt. Und er hat mich jetzt eine Woche vorher nochmal daran erinnert, dass es jetzt soweit ist. Und ja, hi. Was für eine Ehre. Schön, dass ich mal bei der Konkurrenz hier sein darf. Normalerweise bin ich ja drüben bei den Jugendlichen und diene da und darf auch manchmal predigen, wenn meine Mitarbeiter mir das erlauben. Und genau. Ja, wir sind hier in 2. Petrus und in 1. Petrus Kapitel 2 und hätte ich gewusst, dass Manuel jetzt aus der NGÜ liest, dann hätte ich auch aus der NGÜ gerne gepredigt, aber ihr habt wahrscheinlich alle eher eine Schlachter, Elberfelder oder sowas. Ja, ist auch egal. Ist auch Wurst. Wir kriegen das hier trotzdem irgendwie über die Bühne. Ja, es geht hier gleich richtig schön los. Ich glaube, Marius und Manuel und auch schon andere wahrscheinlich haben hier, denke ich, schon einiges zu diesem Brief gesagt, zu den ganzen Hintergrundinfos. Petrus schreibt ja hier an eine Gemeinde, die auf jeden Fall unter Druck anscheinend geraten ist. Also es sind hier Gläubige, denen es jetzt nicht so super knorke geht, sondern ja, die zu kämpfen haben mit Anfechtungen, mit Druck, wahrscheinlich Druck von außen. Sie haben es also nicht leicht, ihren Glauben zu leben. Es ist nicht so einfach wie für uns. Die meisten von uns werden keinen besonders großen äußeren Druck haben, denn ja, tatsächlich haben wir hier Religionsfreiheit und ja, wir sind ein in Anführungszeichen zumindest christlich geprägtes Land und es ist jetzt nicht so super ungewöhnlich. Wobei wir natürlich schon Exoten sind als Freikirchler, das ist klar, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen. Natürlich ist mir klar, dass das nicht normal ist und dass man dann auch komisch angeguckt wird oder vielleicht auch einen Spruch kriegt so. Aber wir können mal davon ausgehen, dass diese Geschwister hier noch etwas mehr Druck hatten, dass da noch ein bisschen mehr dahinter war. Es war sicherlich nicht einfach nur ein blöder Spruch oder irgendwie sowas, sondern die hatten wahrscheinlich richtig Probleme. Und deswegen ist das auch ein sehr ermutigender Brief. Ein Brief, der die Geschwister einfach aufbauen soll, der sie stärken soll, der sie darin bestärken soll, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, festzuhalten an dem neuen Glauben. Und sie sind neu im Glauben, sie sind jung, sie sind eine junge Gemeinde. Und es kommen diese ganzen Herausforderungen so plötzlich auf sie zu. Eigentlich würde man sagen, sowas sollte eigentlich erst jemand erleben, der schon gefestigt ist im Glauben. Jemand, der schon eine Weile mit Jesus geht. Jemand, der weiß, ja, der einfach eine gewisse Stabilität gewonnen hat. Aber auf diese junge Gemeinde kommt das jetzt ziemlich bald und ziemlich plötzlich sozusagen zu. Sie erleben diese Dinge. Und Petrus will sie irgendwie ermutigen. Er will, dass sie dabei bleiben. Er will, dass sie nicht aufgeben. Und er macht das hier in Kapitel 2, indem er ihnen einfach Dinge vor Augen malt und ihnen einfach sagt, Leute, macht euch klar, wer ihr seid in Gottes Augen. Macht euch das klar. Findet darin eure Identität. Findet darin eure Festigkeit. Und er fängt an und sagt, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Letztendlich sagt er, das haben wir nicht mehr nötig, das habt ihr nicht mehr nötig, das ist euer altes Leben. Legt das nun ab. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ein ganz neues Leben zu leben in Jesus Christus. Eine ganz neue Art zu leben. Na, so wie es in den Briefen immer wieder heißt, zieht Christus an, zieht den alten Menschen aus, zieht Christus an. Lebt dieses neue Leben aus, was Gott dir gegeben hat. Gott hat dir diese zweite Chance gegeben. Aber ja, lebt das auch. Und leg alles ab, was zum alten Leben gehört. Und unser altes Leben, unser Leben ohne Gott, unser Leben, bevor wir Gott trafen, bevor wir auf Jesus trafen, war nun mal wahrscheinlich geprägt von Dingen wie Bosheit. Einfach Bosheit. Man kann es manchmal einfach nur so simple and plain sagen. Einfach Bosheit. jemanden etwas nicht gönnen, einfach einen fiesen Spruch machen, einfach so ein bisschen das rauslassen, was irgendwie so in einem schlummert, dieses kleine böse Monster, was wir irgendwie alle so ein bisschen in uns haben. Aber legt das ab, das seid ihr jetzt nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr eure Identität, das ist jetzt nicht mehr euer Leben, das ist euer altes Leben. Legt ab allen Trug, sie sollen wahrhaftig sein. Sagt die Wahrheit, betrügt nicht. Und Heuchelei, lasst uns ehrlich sein miteinander. Das ist auch immer wieder einfach so ein Thema in den Briefen auch von Paulus. Lasst uns die Wahrheit in Liebe sagen. Lasst uns miteinander ehrlich sein. Bosheit, Trug, Heuchelei, das hat alles keinen Platz mehr in unserem neuen Leben. Das darf nicht Teil von unserem neuen Leben werden. Wisst ihr, wir müssen das raushalten. Wirklich so auskehren wie Sauerteig aus diesem neuen Leben. Das soll keinen Raum haben in unserem Leben mit Jesus. Neid ist so eine Sache. Ich hab in der Gemeinde schon öfter darüber gesprochen. Neid kann so fies sein. Aber Neid hat keinen Platz in unserer Mitte. Darf hier keinen Platz haben. Unter uns nicht, in der Gemeinde nicht, unter Christen nicht. Das ist einfach eine sehr fiese Geschichte mit dem Neid. Ich meine Kain und Abel, wenn ihr die Geschichte kennt. Neid. Das kann bis zum Mord führen. Es kann dich dazu bringen, alles Mögliche zu machen, wenn du neidisch bist. Du kannst dich richtig reinreiten. Aber das hat nichts mehr zu suchen. Das sollen wir ablegen. Und alles Üble nachreden. Und das kommt uns so leicht über die Lippen. Früher sowieso, aber in unserem neuen Leben sollten wir das nicht mehr tun. Nicht mehr übel nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder. Und das ist hier der ganze Punkt. Lasst uns wie Kinder sein. Lasst uns wie neugeborene Kinder sein. Diesen ganzen bösartigen, erwachsenen Kram, in Anführungszeichen, all das Schlechte, was wir im Laufe der Jahre gelernt haben, alle. Lasst uns das wieder vergessen. Lasst uns das loswerden, ablegen. Nochmal ganz neu von vorne starten. Rein und heilig. Das hat er ja auch in dem Kapitel davor gesagt. Leute, ihr seid jetzt heilig. Wir wandelt jetzt nicht mehr in diesen alten... Ist das mein Handy? Könnte es irgendwie...
Wahrscheinlich. Das irgendwie in den Griff kriegen?
Ich glaub, Das ist der Übeltäter.
Sorry, Leute. Soweit ist es schon. Der Prediger. Und das Handy des Predigers. Ja, gut. Als Yoshi geboren wurde, mein Sohn, der ist gestern 3 geworden, da, wenn man sagt ja so, Kinder sind so unschuldig, ein auf den. Und dann sagen so andere so, nein und so und ja und nein. Aber ganz ehrlich, natürlich konnte Yoshi noch nicht lügen am Anfang. Er konnte sich ja noch nicht mal eine Lüge vorstellen. Das Konzept von einer Lüge war ja noch gar nicht sozusagen, dafür fehlte ja irgendwie noch alles. Nicht zuletzt die Intelligenz, aber auch die Kommunikationsfähigkeit. Naja, gut. Das muss sich alles erst entwickeln. Und schlimmerweise kommt das Lügen dann, wenn man, ja, eine Reife, man muss richtig regelrecht ranreifen als Mensch, um lügen zu können. Das ist doch Wahnsinn, aber es ist doch so. Wir brauchen eine gewisse menschliche Reife, bestimmte krasse Skills, um überhaupt lügen zu können. Und deswegen finde ich das auch so krass und so positiv und so gut, dass er sagt, hey, lasst uns wie neugeborene Kinder werden. Seid wie neugeborene Kinder. Ihr kennt noch keine Lügen. Ihr kennt noch keinen Neid. Ihr kennt noch keine üble Nachrede. Das kennt ihr alles noch gar nicht. Lasst uns ganz neu starten, ganz fresh. Lasst uns diese Dinge, ich will nicht sagen verlernen, aber lasst sie uns so tun, als ob wir sie nie gelernt hätten und sie nicht mehr praktizieren. Und dann sagt er natürlich dieses, und ihr kennt bestimmt diesen Satz, dieser Satz ist total berühmt, er ist bekannt, man hört ihn immer wieder in Gemeinden und er ist wichtig und gut. Seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Und bei dieser Milch handelt es sich wahrscheinlich um das Wort Gottes. Die NGÜ übersetzt es, glaube ich, auch, die Milch des Wort Gottes oder so, ne? Irgendwie so in der Art, genau. Und das ist wahrscheinlich damit gemeint, das ist hier so eine Art Wortspiel oder so, das Wort Milch, das ist wohl so ähnlich wie das Wort Wort und ja, genau. Und deswegen ist das hier ziemlich wahrscheinlich damit gemeint. Seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wie wachsen denn Babys? Wie ist denn Yoshi gewachsen? Es gibt doch nur einen Weg, wie so ein Kind wächst. Und das ist Milch. So crazy, wie es klingt, aber du musst so einem Kind Milch geben. Milch ist das Optimale. Es gibt nichts Besseres als Milch. Wenn dein Kind neu geboren ist, was willst du ihm denn sonst geben? Irgend so eine Nährlösung oder so? Das gibt's wahrscheinlich, aber das ist nichts als ein Ersatz, der irgendwie gerade so funktioniert. Aber wirkliche Muttermilch, nicht Kuhmilch, Muttermilch. Man weiß heute so viel über Muttermilch. Muttermilch ist so ein krasser Stoff, Alter. Das würde ich direkt jedem als Erwachsenen empfehlen zu trinken, wenn es nicht so krass wäre. Nein, Mann, aber da ist anscheinend so viel krasses Zeug drin, dass das Kind einfach so davon gepusht wird, wie durch nichts, Alter. Durch nichts. Und ihr könnt mich mal angucken, ich bin ein Flaschenbaby. Richtig minus. Ich bin ein Flaschenbaby. Aber Gott ist gut. Deswegen stehe ich hier vor euch. Deswegen habe ich überlebt, weil Gott gut ist. Aber ganz ehrlich, Muttermilch, es geht nichts über Muttermilch. Zumindest von dem, was ich gelesen habe. Es mag auch falsch sein. Ich habe es nicht an mir nochmal getestet, muss ich sagen. Aber Yoshi hat sich gut entwickelt. Und Digga, ihr werdet es sehen, wenn ihr irgendwann mal Eltern seid, wie euch das runterzieht, wenn das nicht funktioniert mit der Muttermilch. Weil man denkt immer so, Baby, komm, ich klemme mir das an die Brust und fertig. Nee, ist nicht so. So von wegen... fertig. Nein, so funktioniert das nicht. Du musst das Baby erstmal so dazu bringen und das Baby so und so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann vielleicht noch massieren so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich weiß nur, es war ein richtiges Problem bei Yoshi. Er hat nicht genug Milch gekriegt. Das ist bei vielen Frauen so, die, das geht halt, das muss halt erstmal losgehen. Und das dauert erstmal und das muss erstmal richtig in Gang kommen. Und die Zeit, die das braucht, hast du richtig Angst. Du denkst so richtig, mein Kind verhungert. Wirklich, du denkst so, ich kann keine Milch machen, ich produziere keine Milch, es ist nicht genug Milch, er trinkt nicht genug. Und wenn das Kind nicht genug trinkt, dann weint das natürlich auch ganz viel und ist ganz unglücklich. Und es ist wirklich, es ist schrecklich. Es ist eine schreckliche Situation. Ich wünsche euch das nicht, liebe angehende Mütter irgendwann hier, dass ihr das erlebt. Aber es ist ziemlich normal. Wir haben manchmal von so vielen Dingen so richtig kranke Hollywood-Vorstellungen, so dass alles immer so direkt läuft. Aber vergesst es. Das meiste läuft einfach nicht so direkt. Und die Milch läuft auch meistens nicht so direkt. Aber es gibt einfach nichts Besseres als Muttermilch. Und auch für junge Gläubige, für Leute, die im Glauben, frisch geborene Babys im Glauben, gibt es einfach nichts Besseres als diese Muttermilch hier. Die Muttermilch des Wortes Gottes. Und das wusste Petrus. Und er hatte Angst um seine Babys. Diese Gemeinde, das waren seine Babys. Und er hatte Angst, dass diese Babys kurz nach der Geburt anfangen zu verhungern. Sie hatten so viel Struggle, so viel Stress. Umso wichtiger, dass sie Milch trinken. Weißt du, wenn so ein Kind dann auch noch krank wird oder sich irgendein Infekt einzieht oder die Umgebung, wo es geboren wird, nicht optimal ist. So wie bei Jesus vielleicht, der in einem Stall geboren wurde, nicht optimal, behaupte ich jetzt einfach mal, ich bin kein Mediziner, aber Kinder, die im Flüchtlingscamp geboren werden, krass, dass die überhaupt überleben, denkt man sich, das ist so suboptimal, die Umgebung ist schmutzig, es ist unhygienisch, es ist vielleicht kalt, diese Kinder, wenn die dann auch nicht trinken, wenn die dann nicht mal trinken, dann hast du ein richtiges Problem, dann ist das Leben der Kinder echt in Gefahr. Und ich glaube, Petrus sieht diese Gemeinde und sagt, Leute, trinkt. Trinkt. Ihr habt Muttermilch am Start. Wir haben euch das Wort Gottes gebracht. Wir haben euch gepredigt. Ihr kennt die Geschichten von Jesus Christus. Ihr kennt dieses wunderschöne Evangelium, was wir euch gebracht haben. Wahrscheinlich hatten die nicht alle so eine Bibel zu Hause rumliegen. Bestimmt nicht. Das ist ein Privileg, was wir haben. Das hatten die Geschwister damals wahrscheinlich nicht. Sie hatten wahrscheinlich das meiste hier und hier vom Wort Gottes. Vielleicht verfügte jemand über eine Quelle sozusagen, wo man dann nochmal nachschlagen konnte. Aber das Wort Gottes war rar. In Schriftform war es rar. Es war nicht so wie heute in jedem Buchladen oder ich lade es mir gerade mal runter oder online. Das musstest du echt merken, wenn der Prediger gepredigt hat, wenn damals die Apostel da waren, wenn sie erzählt haben von Jesus, das musste sich gemerkt werden regelrecht. Oder es musste sich immer wieder neu erzählt werden. Und deswegen, ich denke auch an so einen Vers wie in Kolosser 3 zum Beispiel, wo es heißt, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. So. Damit ist wahrscheinlich nicht gemeint, lest jeden Tag eure Bibel, denn das ging wahrscheinlich nicht. Damit war gemeint, sprecht darüber, redet darüber, erinnert euch daran. Sprecht euch das selber vor, das, was ihr über Jesus gehört habt, diese Dinge. Das, was ihr aus dem Alten Testament gehört habt, diese Dinge. Lasst das unter euch laufen, wohnen, sprecht darüber. Lasst es Raum gewinnen in eurer Mitte. Diese unverfälschte Milch, dieses Serum, diese Flüssigkeit, die euch wie nichts anderes Kraft geben kann in eurem Glauben. So, es können andere Dinge einen Kraft geben, aber nichts ist so wie Milch. Und nichts ist so wie das Wort Gottes, wenn es um unseren Glauben geht. Da kann das Wort Gottes einfach so krass reinhauen und so stark machen. Ich kann nur ganz kurz noch Zeugnis geben. Als ich mich bekehrt habe, war ich 18. Dann bin ich 2 Monate danach zur Bundeswehr gegangen. Und das war auch ein bisschen Struggle. Ich war sowieso, mein ganzes Anfangsleben als junger Gläubiger, neugeboren im Glauben, war ziemlich struggleig so. Es war ziemlich suboptimal, die ganze Situation. Dann auch noch zur Bundeswehr. Weit weg von Hannover sozusagen, wenn ihr so wollt, für mich damals, weit weg von Hannover, nur unter Atheisten, mehr oder weniger. Und dann wollen auch noch alle irgendwie sich zum Hobby, dich zum Saufen zu bringen. Das war so deren Hobby, wir bringen Moody zum Saufen so. Wir machen, dass er Alkohol trinkt. Und dann musste ich so die ganze Zeit widerstehen, aber wisst ihr, was mir richtig krass geholfen hat? Ich habe echt jeden Tag Bibel gelesen. Ich war damals wirklich, ich war so wie so ein gieriges kleines Kind damals. Ich hatte mich vor 2 Monaten bekehrt. Ich habe dieses Ding hier weggezogen, Alter. Wirklich. Ich habe die Flasche ausgetrunken. Und das tat so gut in dieser Situation der Anfechtung, einfach einen vollen Bauch, wenigstens einen vollen Bauch zu haben, wenigstens gestärkt zu sein, genährt zu sein. Und dann konnte ich auch mit den Kameraden reden. Dann konnte ich auch widerstehen. Dann konnte ich auch Zeugnis sein für Jesus. Aber ich glaube, wenn ich die Bibel damals nicht so inhaliert hätte, Mann, das wäre, glaube ich, echt schwer geworden. Aber ich wusste hier raus, warum ich das mache, was ich mache. Ich wusste es einfach. Deswegen, Leute, echt, gönnt euch die Milch. Und wenn ihr merkt, boah, ich bin vielleicht auch nicht mehr so ein kleines Baby. Ich habe mich vielleicht schon vor vielen, vielen Jahren für dieses neue Leben mit Jesus entschieden. Ich bin noch kein Neugeborenes mehr. Ich bin noch schon ein Kindergartenkind oder ein Grundschüler oder vielleicht sogar schon ein Realschüler, so wie ich. Ich bin jetzt schon 18. Nee, na Quatsch, ich bin jetzt schon 20 im Glauben so. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin echt kein Neugeborenes mehr. Und ihr merkt so, ja, früher, Alter, da hatte ich so einen Appetit, da habe ich mir das so reingezogen, ne? Das ging so rein, Alter. Aber heute muss ich mir so ein bisschen, ja, erarbeiten, erkämpfen. Ich muss so richtig was dafür tun, dass ich das hier. Und dann ist man manchmal so frustriert und denkt so, warum ist das so? Früher war das so einfach. Jetzt ist das irgendwie so eine Arbeit geworden. Macht es trotzdem, echt. Kämpft diesen Kampf, macht es trotzdem. Gönnt euch das jeden Tag. Und wenn es nur ein kleiner Happen ist, aber gönnt euch. Ihr müsst ja nicht immer gleich die Riesenmahlzeit euch auftischen. Ich lese jetzt jeden Tag 4 Kapitel, ich ziehe das durch, ich schwöre das jetzt vor Gott und vor euch allen, 4 Kapitel jeden Tag, die ganze Bibel in einem halben Jahr. So, manchmal haben wir so diese komplett übermotivierten Momente, wo wir so sagen, ich mach das jetzt, ich ziehe das jetzt komplett durch, ich drehe jetzt richtig durch, eskaliere jetzt richtig im Glauben, Alter. Und dann schaffen wir das so 3 Monate, wenn überhaupt. Und dann stürzen wir komplett ab und dann ist komplett Flaute. Und wir sind nur noch frustriert so. Deswegen, ja, wir müssen davon essen, echt, weil es ist so, so wichtig und so gut. Sogar für uns Große. So, weißt du, du kannst in deinem Glauben echt zu so einem Punkt kommen, wo du sagst, ich brauche das nicht mehr. Ich kenne das schon alles. Ohne Scheiß, ich kenne diese Gedanken. Wo man so denkt, so,
schon gelesen. So, du schlägst ein Kapitel auf, denkst du, ja, eigentlich cool, aber ich weiß genau, was jetzt kommt. So, ich skippe einfach. Und dann so, ach, das kenne ich auch schon. Ich skippe nochmal weiter. Oh, das habe ich doch irgendwie letzte Predigt schon gehört. So. Und so skippt man sich so durch und so weiter. Und lass uns das nicht machen. Lass uns wirklich da dranbleiben. Und das tut uns einfach gut, gegründet zu sein im Wort Gottes. Und jetzt muss ich mal weitermachen hier, weil sonst, ja. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, wie schön, oder? Geschmeckt. Wir schmecken so richtig im Wort Gottes, so, wie gut Gott ist. Ne, wie gut Gott ist, ne? Wenn man diese ganzen Geschichten auch einfach nur gehört hat damals. Wirklich nur so mündliche Überlieferungen. Wie Gott Israel herausgeführt hat. Wie Gott sie aus Ägypten befreit hat. Was er alles mit ihnen durchgestanden hat. Der ganze Weg in der Wüste, seine Geduld mit diesem Volk. All das, was so passiert ist. Wie sanftmütig er war, wie langmütig er war. Wie er überhaupt diese Menschen überhaupt ertragen hat. Für sie da zu sein, ihr Gott zu sein, der Gott dieser Menschen, dieses Volkes, bis hin zu Jesus Christus. Das tat so gut, glaube ich. Und das tut immer noch so gut. Echt, ihr kennt diese Momente, wo ihr einfach so lest und denkt, boah, wie gut ist eigentlich Gott? Wie gut ist Gott eigentlich, dass er so eine Engelsgeduld hat mit uns? Dass er uns noch nicht alle irgendwie auf den Mond geschossen hat, sondern dass er echt immer noch mein Gott ist, immer noch mein Vater sein will, immer noch eine Meile mehr mit mir mitgeht. Wie gut ist Gott mit mir? Nicht nur mit den anderen, nicht immer nur mit dem Finger zeigen. Wenn wir mal ehrlich sind, sind wir die besten Beispiele für Gottes Güte, oder? Gott hat mir schon wieder vergeben und ich weiß, er hat mir schon wieder vergeben. Wie gut ist Gott eigentlich? Das ist so richtig, als ob man das so richtig schmeckt, wie gut Gott ist. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Und ich glaube, die haben es geschmeckt. Die Leute, zu denen Petrus hier schreibt, die Gemeinden, die haben, diese Gläubigen, diese jungen Gläubigen, die haben das wirklich geschmeckt. Sonst würden sie nicht so festhalten. Die haben das richtig gemerkt. Boah, das ist so ein Unterschied. Dieser Jesus, das ist so anders. Dieser Jesus-Glaube. Als das, wo ich vorher drin war, dieser ganze Kult. Dieser heidnische Kult, diese Götzenanbetung, das ist so anders mit Jesus. Das fühlt sich so richtig an, das fühlt sich so gut an, das schmeckt so gut. Im Gegensatz zu dem, was ich mein Leben lang für einen Geschmack im Mund hatte. Mein Leben lang dieser Geschmack von Götzendienst, von diesen ganzen Dingen, die damals so gemacht wurden. Wie krass muss es sein, das erste Mal so richtig Gott geschmeckt zu haben. Das muss ein herrlicher Moment gewesen sein. Und ein bisschen, ganz schwach, kann ich mich auch noch bei mir daran erinnern, an diesen Moment. Und es war gut. Es war so gut, dass ich mich dann irgendwie 2 Monate später dafür entschieden habe. Es hat nur 2 Monate für Gott gebraucht, mein Herz zu erobern. Es ging ziemlich schnell. Aber es war einfach zu gut. Ich konnte nicht widerstehen. Zu ihm kommend, Vers 4. Als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Ja, das ist Jesus. Jesus wurde verworfen von den Menschen. Ne? Er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Johannes. Das ist das alte Spiel. Ein Prophet kommt zu seinem Volk, aber sein Volk nimmt den Propheten nicht an. Alle Propheten, sagt Jesus, habt ihr getötet, eure Vorfahren. Und ihr baut ihnen jetzt Denkmäler. Was ist los bei euch? Und ihr werdet mich auch noch töten. So. Ja, er war der verworfene Stein. Ja, er war der Retter, der Messias. Aber der verworfene Messias. Der verworfene Stein und dieser Eckstein, von dem hier die Rede ist, oder auch noch die Rede sein wird, der ist extrem wichtig. Extrem wichtig damals für Häuser gewesen. Das war der wichtigste Stein. Danach hat sich alles ausgerichtet. Du musstest diesen Stein einfach haben, richtig ausrichten. Er war wichtig. Und alles, was dann kam, hat sich nach diesem einen Stein gerichtet, wenn ich richtig informiert bin. Zu ihm kommt als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Ja, Gottes Wohlwollen war auf Jesus. Ganz klar. Obwohl die Menschen ihn verachtet haben, Gott hat Jesus nicht verachtet. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Er sagt hier, hey Leute, erstmal so, ihr seid Neugeborene. Gebt euch diese Milch, gönnt euch Milch, trinkt die gute Milch. Dann sagt er, kommt zu dem lebendigen Stein, ihr seid selber Steine und lasst euch selber wie Steine von Gott auf diesen Eckstein aufbauen. Stellt euch bereit, stellt euch Gott zur Verfügung. Ihr seid lebendige Steine, Gott will was mit euch aufbauen, mit euch machen. Gott hat was mit eurem Leben vor. Ihr seid sozusagen Steine, aus denen er sein Tempel bauen will. Ein geistliches Haus, nicht irgendein Haus. Gott will nicht eine Lagerhalle aus uns machen oder irgendwas. Gott will einen Tempel, eine Kirche aus uns bauen. Er will etwas bauen, was ihn ehrt, was ihn anbetet. Lasst uns wie lebendige Steine, lasst uns von Gott gebrauchen lassen, uns aufbauen, uns einbauen lassen, uns einfügen lassen in seinen Bauplan. Vielleicht ist der Ort, wo Gott dich hinstellen will, nicht der Ort, wo du dachtest, dass du sein willst. Aber lass dich einfach von Gott, lass es Gott tun. Lass es einfach zu, dass Gott dich nimmt und da einbaut, wo er dich haben möchte. Und bete auch einfach das Gebet und sag, Herr, hier bin ich. Wo willst du mich einbauen? Wo kann ich nützlich sein in deinem Haus? Wo ist mein Ort? Wo ist meine Stelle? Wo gehöre ich hin? In dieser Gemeinde? Im Leib Christi? Was ist hier meine Rolle? Was ist meine Aufgabe? Aber lebendige Steine, das ist ein Gegensatz irgendwie. Steine sind eigentlich immer tot oder beschreiben auch eigentlich in der Bibel oft, dass jemand tot ist, ne? Tot wie Stein. Aber hier sagt Petrus lebendige Steine, so wie Jesus auch, der lebendige Stein war. Lebendig, aber gleichzeitig stabil. Da kann man was drauf bauen, das hält was aus. Als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Das ist Jesus Christus. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Anstoßes zur Sünde. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Hier geht es einfach nochmal so krass um Jesus Christus. Und wie krass er, wie unterschiedlich man ihn sehen kann, oder? Wie unterschiedlich man irgendwie drauf sein kann. Wenn es um Jesus geht, spalten sich echt die Geister. Da scheiden sich die Geister. Wenn es um den Glauben an Jesus Christus geht. Mit Gott können viele noch was anfangen. So das Konzept Gott oder die Idee, dass es einen Gott gibt, ja, Amen. Da können viele noch sagen, ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Vielleicht glaube ich es nicht, aber ich verstehe, wenn Leute an Gott glauben. Aber wenn es dann zu Jesus Christus kommt, zu einem auserwählten Mann, zu einem, ja, zu Gott, der Mensch geworden ist, wenn ihr so wollt, zu einem Messias, einem Retter, das ist für viele echt ein Anstoß, heute wie damals. Damals vielleicht die Form und die Art und Weise, wie dieser Messias war. Heute vielleicht überhaupt die Idee, dass es einen Retter gibt. Das ist an sich schon vielleicht heute, sagt man, das ist sowas von unwahrscheinlich, anstößig. Warum sollte Gott das tun? Und ich glaube, damals wie heute, Jesus Christus ist jemand, an dem sich die Geister scheiden. Und für die einen ist er der Eckstein ihres Lebens, das Fundament ihres Lebens. Und sie bauen alles darauf. Siehe Marius und Anja, sie gehen jetzt nach Jordanien. Sie setzen ihre ganze Hoffnung auf Jesus. Er ist ihr Fels. Und wenn er sie nicht tragen wird, werden sie sozusagen untergehen. Ich dramatisiere das jetzt ein bisschen, aber es ist ein bisschen so. Wenn Jesus nicht da wäre, wenn er nicht wirklich ihr Fels wäre und ihr Fundament, dann würden sie jetzt losziehen in einen kompletten Bullshit. Das sagt doch Paulus auch. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn das nicht alles wahr wäre, dann wäre das alles totaler Quatsch, was wir hier machen. Diese ganzen Missionsreisen, diese Lebensgefahr, dass wir uns fast steinigen lassen, dass wir uns auspeitschen lassen. Warum sollten wir das alles machen, wenn das nicht stimmen würde? Dann wären wir die ärmsten Kreaturen der Welt. Wir wären die größten Dummköpfe der Erde. Und genauso Marius und Anja, wenn das nicht stimmen würde. Sie setzen alles auf eine Karte, auf die Karte Jesus, auf diesen Eckstein. Sie bauen ihr ganzes Leben darauf. Und für die anderen ist das der komplette, hat das nichts mit ihrem Leben zu tun. Jesus hat mir nichts zu sagen, er sagt mir auch nichts. Ich fühle auch nichts, wenn ich an ihn denke. Er spielt auch keine Rolle in meinem Leben. Es ist so unterschiedlich, wie Jesus bewertet wird. Die einen setzen alles auf ihn, die anderen setzen gar nichts auf ihn. Und genau so war es damals auch. Für viele war es lächerlich, das schreibt doch auch Paulus in Korinther, 1. Korinther. Für so viele Leute ist das einfach nur Lachflash. Diese ganze Geschichte, nehmen die nicht ernst? Es ist lächerlich, es ist albern. Jesus am Kreuz, der Messias am Kreuz, der Retter der Menschheit am Kreuz, der große König der Juden am Kreuz. Das ist doch nicht euer Ernst, haben viele gesagt. Das wollt ihr wirklich, das ist jetzt die Geschichte, ja. Das ist jetzt, wo ihr alles draufsetzt, wofür ihr euch kreuzigen lasst, wofür ihr euch an Löwen verfüttern lasst, wofür ihr euch steinigen lasst, ja, ernsthaft? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und so scheidet dieser Stein die Geister und so hat er immer die Geister. Und damit muss man erstmal klarkommen. Wisst ihr, ihr kennt das wahrscheinlich alle schon so ein paar Jahre. Die meisten von euch sind jetzt nicht irgendwie erst seit ein, zwei Jahren dabei oder so. Aber wenn man so neu im Glauben ist, dann muss man erstmal damit klarkommen. Diese Jungs hier und Mädels, die mussten erstmal damit klarkommen. Mit dem, was da passiert. Wenn du an Jesus glaubst, das hat Jesus ja auch selber gesagt, deine Vater und deine Mutter werden dich vielleicht verlassen. Deine eigenen Kinder werden dich vielleicht verlassen. Du wirst vielleicht alles verlieren, sogar dein eigenes Leben. Verstehst du, wie sich die Geister scheiden werden an mir? Und Jesus hat gesagt, ich entzweie. Ich entzweie. Das war Jesus so klar, was passieren würde. Klar, er war der Friedefürst, aber hat auch so viel Spaltung gebracht. Er hat das Volk der Juden gespalten. Versteht ihr? Das Volk Gottes war gespalten nach Jesus. Es gab die einen, und das waren auch eine Menge. 3000 haben sich bekehrt nach der Predigt von Petrus. Die haben Jesus geliebt, die haben ihn angebetet, die sind ihm nachgefolgt. Das war ihr Messias, ihr Rabbi. Und die anderen überhaupt nicht. Gar nicht. Sogar voll anti. Sogar richtig brutale Verfolgung, ins Gefängnis mit denen und so weiter. Bam. Man muss erstmal klarkommen mit dieser Spaltung. Und ich glaube auch hier, für die Geschwister, denen hier geschrieben wird, in den Gemeinden, die hier gemeint sind, das war heftig. Deren Leben wurde auf den Kopf gestellt durch Jesus. Und nicht nur positiv. Auf einmal war dieser Druck, auf einmal haben Leute sie gehatet auf der Arbeit. Auf einmal waren sie Outsider. Sie waren vielleicht angesehene Leute in ihrem Ort. Was weiß ich, Dorfvorsteher und tralala. Auf einmal hat man sie nicht mehr gegrüßt auf der Straße. Auf einmal waren sie, ja, ihr seid in dieser Sekte jetzt, in dieser jüdischen Sekte. Was macht ihr da? Ach, ihr habt alle Sex miteinander, oder? Solche Dinge waren im Umlauf. Solche Dinge hat man sich damals erzählt über die Christen. Ah, ihr macht diese Massenorgien, ne? Krass, voll nice und so. Ja, ihr betet so diesen Esel am Kreuz an und solche Sachen. Ah, cool, habe ich auch schon von gehört. Nee, für mich ist das nichts, lass mal. Es wurden krasse Lügen verbreitet über Christen. Was machen die da bei ihrem Abendmahl? Liebesmahl, Es war krass, das mussten die alles ertragen. Diese ganzen Lügen, dieses ganze Gerede. Bis hin zu wirklich körperlicher Verfolgung. Das ist diese Spaltung, dieser Stein. Ich baue mein Leben darauf, aber gleichzeitig wird mein altes Leben sowas von zerstört. Und irgendwie, ich erlebe diese Spaltung. Für die einen, für euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Das ist alles für euch, das ist jetzt euer Schatz, dieser Jesus. Und für die anderen, für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Anstoßes zur Sünde. Einfach nur lächerlich. Ich stoße mich daran an, das ist peinlich, dieser Glaube. Und das ist Sünde, dass die Menschen einfach nicht daran geglaubt haben. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber, Leute, ihr verfolgte Gemeinde, ihr jungen Gläubigen, ihr Neugeborenen in Christus, vergesst nicht, was ihr seid. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Auch wenn alle über euch reden, auch wenn alle über euch lästern, ihr seid Auserwählte. Gott hat euch dazu auserwählt. Haltet fest, gebt nicht auf. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Und das ist krass. Das ist krass, dass Petrus das hier schreibt an die Christen. Das ist eigentlich ein Satz, der ging vor vielen, vielen Jahren davor an Israel. Das ist krass, lass uns mal aufschlagen. 2. Mose, wenn ihr wollt. 2. Mose 19,6. Gott wollte, dass Israel diese Rolle einnehmen würde. Er wollte dieses Volk, sein Augapfel, er wollte dieses Volk zu diesem Priestertum formen. Es war ein Volk von Sklaven und er wollte es zu einer königlichen Priesterschaft formen und hinausrufen. 2. Mose 19.
19.
Ich glaube, 19 oder 9?
19.
19. Sorry. Wir können einfach mal Vers 1 lesen. Im 3. Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort, dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Es gibt so viele Völker, aber ich habe euch auserwählt. Ihr sollt mein Eigentum sein, das einzige Volk, was dieses Privileg ja genießen kann. Wenn ihr das wollt, wenn ihr meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Welches Vorrecht! Denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Hat es funktioniert? Hat es geklappt? Hat es ein bisschen geklappt? Wenigstens so ein bisschen? Ich finde es schwer zu bewerten. Ja, das Volk Gottes hat Gott angebetet. Aber wir wissen auch, dass es ziemlich schnell oder eigentlich immer schon auch andere Götter weiter angebetet hat. Wir wissen, dass Gott Propheten geschickt hat und gesagt hat: Kehrt um, ihr sollt doch keine Götzenanbeter sein, ihr sollt Priester Gottes sein, ein heiliges Volk, ein Königtum für mich. Und weil Israel einfach nicht in dem Sinne reagiert und gehört hat, geht Israel genau deswegen ins Exil. Weil es genau das nicht ist, weil genau das nicht passiert ist. Es ist kein Volk von Priestern, kein königliches Volk oder kein Volk von Königen und Priestern geworden. Zumindest nicht Priester Gottes. Und sie gehen ins Exil, sie kommen zurück und irgendwann trifft Jesus auf dieses Volk. Und sie nehmen ihn nicht an. Ihn, den Messias. Eigentlich müssten sie ihn sofort annehmen. Sie sollten doch dieses Volk sein von Priestern und von Königen. Ein auserwähltes Volk, ein heiliges Volk. Und Jesus, ja, gibt sich hin für dieses Volk und stirbt. Und wie krass, oder, dass diese Verheißung, die eigentlich auf dem Volk Israel lag, wie Petrus sie jetzt hier anwendet und den Gläubigen damit Mut macht und sagt: Das seid jetzt ihr. Das seid jetzt, vielleicht sage ich mal, auch ihr. Gott hat euch dazu berufen, das zu sein. Ein heiliges Volk, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Ihr sollt Gott ganz gehören, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir können noch mal einmal in Offenbarung gucken, da steht das nämlich auch noch mal. Und ich finde es so stark, diese Berufung auf unserem Leben, die Gott hat. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 4. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Königin und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und Petrus, ich glaube, ermutigt sie so stark und sagt, hey, ihr seid jetzt Gottes Volk, sein heiliges Volk. Ihr seid jetzt Gottes Priester, und zwar alle und nicht nur einer aus eurer Mitte. Nicht nur der Pastor ist ein Priester Gottes. Ihr alle seid Priester Gottes. Und ihr habt einen Auftrag, Gottes Herrlichkeit zu verkünden auf dieser Erde, seine Tugenden zu verkünden, sein Evangelium zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Ich finde das so ermutigend, einfach diese Zusagen von Gott. Ihr seid Neugeborene, ihr seid lebendige Steine, lasst euch bauen und ihr seid ein königliches Priestertum. Verkündet die Großtaten Gottes. Widerspiegelt seine Herrlichkeit in dieser Finsternis. Macht euch klar, euer altes Leben ist vorbei. Ihr lebt jetzt ein ganz neues Leben. Früher habt ihr nicht wie königliche Priester gelebt. Jetzt könnt ihr wie königliche Priester leben. Ihr sollt so leben. Heilig, Gott hingegeben. Und ich musste so krass irgendwie an den Garten Eden denken. Und wie Adam und Eva eigentlich meiner Meinung nach im Garten Eden genau diese Rolle innehatten. Könige und Priester zu sein. Im Garten Eden. Ja, wirklich diese Welt sozusagen zu regieren. In Gottes Auftrag. Gott widerspiegelnd. Seine Herrlichkeit widerspiegelnd zu allen Kreaturen auf dieser Erde. Und wie krass die beiden versagt haben in dieser Aufgabe so. Sie haben Gott überhaupt nicht vertraut. Sie haben das alles verloren. Das Priestertum, das Königtum, alles aus der Hand gegeben. Sie haben Gott überhaupt nicht vertraut. Und wie Gott sich einfach wünscht, das wiederherzustellen. Dass Menschen wieder in diese Situation, ja, ein ganz neues Leben anfangen. So wie Adam und Eva wieder in diese Situation kommen, wieder Könige und Priester zu sein für Gott. Wieder in diese Rolle zu kommen, ihn zu repräsentieren auf dieser Erde. Ihn zu widerspiegeln. Sich von ihm gebrauchen zu lassen. Und ich finde es eine gute Ermutigung und lasst uns echt in dieser Identität leben. Ich weiß es so. Erstens weiß ich, ich habe lange geredet, zweitens weiß ich, diese Identitätsgeschichte, es kommt immer wieder so in Predigten, aber es ist wirklich wichtig. C.S. Lewis hat mal geschrieben in Dienstanweisungen an einen Unterteufel, ich weiß nicht, ob es hier Lewis-Fans gibt, aber ja. da ist so eine Strategie, da schreibt so dieser Oberteufel an seine Unterdämonen so, es geht die ganze Zeit darum, dass die so einen Typen, der sich so bekehrt hat, jetzt wieder so abbringen wollen von Jesus und vom Glauben und so. Und dann schmieden sie so die ganze Zeit Strategien, okay, wie können wir diesen Typen jetzt irgendwie wieder davon abbringen, dass er aufgibt, dass er diesen Weg nicht weitergeht mit Jesus. So. Und dann entwickeln sie so eine Strategie und dann schreibt so der Oberteufel, glaube ich, an seinen, wie heißt der, Wormwood oder...
Wormwood ist der Screwtape.
Screwtape.
Ist der die Briefe bekommt und Wormwood ist der...
Ja, okay. Er schreibt, glaube ich, an Screwtape sowas wie, mach ihm ganz deutlich, dass er in erster Linie Patriot ist und erst in zweiter Linie Christ. Mach ihm ganz deutlich, dass das seine Identität ist und dass es diese Pazifisten zu bekämpfen gilt. Auch die Pazifisten in seiner Kirchengemeinde. und mach ihm klar, dass er in erster Linie für sein Land steht und Patriot ist. Und lass ihn darin seine Identität finden und nicht in Christus. Und lass ihn dafür kämpfen und dass er richtig viel Ungemach sieht und richtig viel Streit und so weiter. Und das fand ich krass, weil ich denke so, boah krass, wir sind da so leicht verführbar. Wir vergessen so schnell, ich bin ein königlicher Priester, ich bin auserwählt, ich bin ein Stein in Gottes Bau. Das ist meine Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist meine Identität. Aber wie schnell definiere ich mich über irgendeinen anderen Scheiß? Wie schnell geht das, dass ich sage, ja, ich bin Hip-Hopper? Ist ja noch ganz harmlos so oder so, ne? Aber wie schnell geht es nicht dann doch, ja, ich bin Pazifist in erster Linie? Oder ich identifiziere mich über andere Dinge. Ich identifiziere mich über mein Alter. Ich bin alt und ihr seid jung. So, und in erster Linie bin ich alt. Aber auch für euch. Manche von euch sind so jung, die sagen vielleicht, in erster Linie bin ich erstmal jung. So, natürlich, wenn ihr darüber nachdenkt, würdet ihr das so nie sagen. Aber man definiert sich unbewusst so schnell einfach über andere Dinge. So, in erster Linie bin ich erstmal Akademikerkind. Ja, komme aus einer guten Schicht, bin nicht so ein dummes Ghetto-Kind wie aus Fahrenwald oder so. Ja, in erster Linie bin ich erstmal aus der Koinonia. Und dann bin ich Christ. Ja, und dann sind das auch noch irgendwie meine Geschwister. Aber zuallererst kommt erstmal das so. Ja, ich bin in erster Linie erstmal Erzieher. Und dann bin ich irgendwann auch noch. Und das ist so tödlich und so falsch. Und ich glaube, wir müssen anfangen, oder wir müssen einfach darin stark bleiben, uns über Christus zu identifizieren. Denn alles andere entmutigt uns, macht unsere Gemeinschaft schwächer und ist einfach auch nicht die Wahrheit. Nein, wir sind in erster Linie Christen. Wir sind in erster Linie Kinder Gottes. Wir sind in erster Linie keine Deutschen. Ja, das muss man ja heute auch mal sagen. Erst in zweiter Linie oder dritter oder vierter Linie sind wir Deutsche. Es ist ja schön, dass wir Deutsche sind, aber das ist nicht unsere Identität in erster Linie. Und dafür gilt es gilt auch nicht jetzt für das Deutschtum zu kämpfen, wo so viele Flüchtlinge kommen. Oh, wir müssen Deutschland verteidigen und die deutschen Tugenden und Mozart und Goethe. Was wissen die denn schon davon? Und von Bilderbüchern den Kindern vorlesen, die gucken doch alle nur YouTube. Die deutsche Kultur muss verteidigt werden.
Ja.
Ja, wird es denn noch in 60 Jahren Opernaufführungen geben, wenn die Muslime dieses Land übernommen haben? Hä? Ja, Leute, nein, das Ding ist aber, Leute lassen sich krass auf diesen Film bringen. So, und ich kann es voll verstehen, weil wir lieben ja irgendwie auch unser Deutschtum. Wir lieben es ja irgendwie. Es ist uns ja auch in die Wiege gelegt. Mann, wir sind hier aufgewachsen. Und jeder sagt ja auch so, der mal in so einem anderen Land so eine Zeit war, denkt sich so, boah, ich bin so froh, wieder in Deutschland zu sein. Einfach, hier funktionieren die Sachen. Hier gehst du zum Amt, dann wird das bearbeitet. Hier sind die Leute pünktlich. So, Digga, ihr wisst es genau, dass das die Wahrheit ist, dass das fast jeder sagt, der hier irgendwie wieder herkommt. So, oh, es war ja voll schön, aber irgendwie bin ich ja doch dann wieder froh, ne? Oh. Ja, wir lieben unser Deutschland, wir lieben unser Deutschsein, wir zelebrieren das teilweise auch richtig, ja? Und, aber wisst ihr, in erster Linie, wir müssen ein bisschen aufpassen, wisst ihr? Weil der Flüchtling nebenan, und hier wohnt wirklich ein Flüchtling nebenan und nicht nur einer, und auch noch ein paar Sinti und Roma. Und wirklich, ich kenne das doch, du guckst so raus und denkst so schon wieder, 10 alte Schreibtische vor den Löwenkindern. Wo kommen die eigentlich her? 20 kaputte Sofas? Das ist so, als ob die irgendwie jeden Tag 3 Sofas kaufen und 2 davon auf die Straße stellen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen so. Aber wisst ihr, was ich meine? Man denkt ja immer so, yo, wisst ihr lebt hier in Deutschland. Hier stellt man seine Möbel nicht einfach auf die Straße, weil die kaputt sind. Mann, hier fährt man zum Wertstoff hoch und tut die eigenhändig in den Container rein. Mann, man denkt sich so, in ganz schlimmen Momenten denkt man so, die werden das nie lernen. Die werden es einfach nie lernen. Und das tut einem dann manchmal so richtig weh. Und, sorry, ich bin so deutsch, ich komme aus einer Kleinstadt. Aber in solchen Momenten muss ich mich so krass Oder auch wenn du so Internet, du liest so Zeitungsartikel und dann so Google macht das ja auch so, dass du in so einer Blase wirklich landest. Ist ja wirklich so. Du guckst so ein Video so, oh, schon wieder haben Flüchtlinge ein Mädchen vergewaltigt. Dann wird dir direkt das nächste angezeigt. Oh, schon wieder da auch. Da haben sie auch noch eine gekriegt. Und dann hier im Schwimmbad immer, was sie da alles machen. Und dann hier überhaupt. Und Digga, du kannst richtig in Angst kommen. Und ich rede wirklich aus eigener Erfahrung so. Und dann kommen so diese Deutschtum-Gefühle in einem hoch. So, was wollen die hier eigentlich alle? Macht das Mittelmeer dicht, Leute. So, und dann muss jemand wie ich bin ja alt, ich bin ja schon fast 40. Ich bin nicht mehr so jung und flexibel wie ihr. Dann muss sich so jemand wie ich wirklich erinnern, Bro, du bist in erster Linie erstmal ein Kind Gottes, ein Christ. Und das sind alles Menschen. Auch die drei Sofas vor deine Tür stellen, das sind Menschen. Und die musst du lieben. Und das sind deine Mitmenschen. Das sind Menschen, die hat Gott gemacht, die liebt Gott mit ganzem Herzen. Er will die bei sich haben. Er liebt die so. Und anstatt dich aufzuregen, red doch mal mit denen. Geh doch mal zu denen rüber. Begrüß die doch mal. Sag doch mal Hallo. Werd doch ihren Freund. Wie wär's? Ist doch nicht so schlimm, oder? Und echt, Leute, lasst uns darauf stehen. Wir sind Kinder Gottes, wir sind diese königlichen Priester. Lass uns Gott fragen, was heißt das? Was heißt das, dass ich ein königlicher Priester bin? Was heißt das für mein Leben? Was ist meine Aufgabe? Ja, ich will dich verherrlichen. Ich will für andere beten. Ich will für andere da sein. Aber was heißt das noch? Lass uns danach gucken und fragen. Und jetzt möchte ich beten mit euch. Jesus, ich muss dir immer so bekennen, Herr, dass ich so darin versage, Herr, dass ich mich manchmal so krass über andere Sachen definiere, dass ich, weil es auch so Spaß macht, auf andere runterzuschauen, wenn man selber irgendwie denkt, ja, ich bin ja nicht so spießig, ich bin ja voll der Lustige und Coole oder keine Ahnung, was weiß ich. Jesus, du siehst all diese Dinge, über die wir uns identifizieren, die uns so wichtig sind, Herr, wie wir uns selber sehen. Aber Herr, du siehst, dass wir das so sehr brauchen, dass wir uns daran erinnern, wer wir sind in dir. Ja, wer wir für dich sind, in deinen Augen sind, Herr. Und Herr, ich möchte das mehr lernen, mich einfach wirklich so zu sehen als dein Kind. Aber auch als ein Priester, ein königlicher Priester in deinen Augen, in deinem Reich, in deinem Tempel, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir ja ein heiliges Volk sein sollen. Herr, dass wir die alte Sünde ablegen müssen, dass wir diese ganzen Lästereien, das hinter dem Rücken reden, das neidisch sein, all diese Dinge, dass das eigentlich nicht mehr dazugehört, dass das jetzt wirklich rausgehört aus unserem Leben. Herr, ich bitte dich, dass du uns so erinnerst einfach, Herr. Gerade in Krisensituationen, gerade wenn wir unter Druck sind, Herr, dass du uns auch tröstest damit, Herr. Auch Jesus, wenn wir gestresst sind, weil Leute uns haten, weil wir Christen sind. Weil Leute es gar nicht verstehen, wie wir sowas glauben können. Wie wir darauf vertrauen können, wie wir unser ganzes Leben auf diesen Eckstein setzen können. Herr, ich bitte dich auch gerade für diese Situation, Herr, dass du uns wirklich hilfst, Herr, dir zu vertrauen. Uns nicht irre machen zu lassen, uns nicht, aber auch nicht sauer zu werden, Herr. Bitte, füll uns mit deiner Liebe und mit Glauben und mit Vertrauen, Herr. Du bist für uns das Kostbarste auf der Welt und hilf, dass wir damit klarkommen, dass andere dich verachten, dass andere sich über dich lustig machen, dass andere dich anspucken, dir eine Dornenkrone aufsetzen und dich am liebsten kreuzigen würden, Herr. Vater, hilf uns. Hilf uns wirklich, als deine Kinder in dieser Welt zu leben. Ja, in dieser Welt, die dich nicht kennt, aber die dich unbedingt kennenlernen muss. Und hilf uns, ja, wie Petrus am Ende schreibt, hilf uns, deine Tugenden zu verkündigen. Herr, deine Güte, deine Gnade, deine Liebe, deine Langmut, aber auch, dass du willst, dass alle Menschen gerettet werden. Herr, öffne uns den Mund, wo wir Angst haben. Mach uns mutig, Herr, dass wir gute Priester sind, dass wir unashamed sind, dass wir einfach, ja, Freimut haben, Herr, in dir, von dir zu reden. Von dir zu schwärmen, wie andere von anderen Dingen schwärmen, Herr, dass wir wirklich, ja, reden können, sprechen können, Herr, und Zeugnis sind in dieser Welt, Vater. Und danke für diesen tollen Bibelabschnitt, Herr, und bitte segne einfach noch diesen Abend. Amen.
Amen.